Nicht schlecht, Frau Specht, der Frauenfußball-Podcast.
Seit 1970 können die Tagesschau und Heute in Farbe empfangen werden. Seit 1970 darf man mit 18 in Deutschland wählen. Und seit 1970 dürfen Frauen in Deutschland offiziell Fußball spielen. Und damit herzlich willkommen zu unserer ersten Sondersendung von Nicht schlecht, Frau Specht. Danny, heute wird was ganz Besonderes, oder?
Ja, wir dürfen, glaube ich, sagen, wir sind schon aufgeregt.
Das stimmt, ja.
Ja, die vierte Sendung und schon gleich so ein Kracher. Ja, du hast es angedeutet, wir feiern 50 Jahre offiziell Frauenfußball in Deutschland und das an einem ganz, ganz besonderen Ort. Denn wir sind zwar in Dortmund, wir beide wieder mal, aber nicht zu Hause, sondern hier im wunderbaren Deutschen Fußballmuseum. Das, und da gratulieren wir auch mal zunächst, auch Jubiläum gefeiert hat am 23. Oktober, meine ich, 5 Jahre Fußballmuseum. Herzlichen Glückwunsch. Große Ehre für uns, genau, dass wir hier sein dürfen. Umzingelt von historischen Formaten. Wir sind hier wirklich in der Ausstellung zum Thema Frauenfußball. Also es ist wirklich so ein bisschen Gänsehaut ist schon da. Wir freuen uns wunderbar, dass wir die Chance bekommen haben, hier heute diese Sendung abzuhalten. Und eine noch größere Ehre ist es, diese Folge, Markus, mit einem ganz, ganz besonderen Gast zu bestreiten, die, ich glaube, die halbe Ausstellung hier gefüllt hat. Annike Kran.
Ja, schönen guten Tag erstmal. Schön, dass ich da sein darf. Und ja, die halbe Ausstellung ist jetzt ein bisschen übertrieben, ne, würde ich sagen. Also so alt bin ich auch noch nicht.
Ja, Nike, wir werden heute noch sehr viel über Fußball reden. Aber für den unwahrscheinlichen Fall, dass dich einige noch nicht kennen, wollen wir dich natürlich auch ein bisschen persönlich kennenlernen. Und da haben wir natürlich auch heute unser Freundebuch wieder mitgebracht, wo du dich jetzt erstmal drin verewigen darfst. Und wir können uns mal 2, 3 Stichpunkte vielleicht raussuchen, die wir jetzt live ausfüllen. Und dann kannst du ja den Rest ganz in Ruhe machen, aber ein bisschen kennenlernen wollen wir dich ja schon. Wir fangen vielleicht mal mit einer ersten Frage an. Da trifft man mich. Also ich kann sagen, Annike, wir treffen uns relativ häufig im Büro, wo wir uns vom FFVW kennen. Aber wo trifft man dich denn sonst noch?
Ja, ansonsten jetzt gerade natürlich viel zu Hause, Corona-bedingt, muss man ja ehrlicherweise sagen. Also tendenziell trifft man mich ansonsten in Bochum. Klar, Corona-bedingt, wie gesagt, zu Hause, aber ansonsten halt auch gerne auch mal in der Stadt, auch mal, ja, Kemnader See gehört nur halb zum Bochum, aber auch da mal und ja, in der Bochumer Umgebung, würde ich sagen.
Okay. Dann können wir vielleicht noch nehmen, wir haben hier jede Menge große Bildschirme um uns herum. Was ist denn dein Lieblingsfilm, Annike?
Also einer meiner Lieblingsfilme, ich gucke gerne Sportfilme generell und einer meiner Lieblingsfilme ist auf jeden Fall Gegen jede Regel mit Denzel Washington. Und, habe ich jetzt zwar lange nicht mehr gesehen, aber ist auf jeden Fall auch auf meiner Favoritenliste.
Allgemein Sportfilmfan oder?
Ja, schon. Ich gucke schon gerne Sportfilme, doch. Das muss man so sagen, ja.
Doch, ich auch auf jeden Fall. Da gibt es auch einige gute.
Gegen jede Regel möchte ich übrigens auch eingrätschen. Kann ich jedem empfehlen. Ist auch natürlich auch einer meiner Favorites, weil ich natürlich auch ein großer Football-Fan bin. Muss das natürlich gesagt werden. Aber ist wirklich sehr schön gemacht. Linke Seite, rechte Seite. Ja, nein, auch die ganze Geschichte ist sehr
da
schön.
Da hatte sogar mal Turbine Potsdam, glaube ich, in ihrem Kreis haben die das mal vorm Spiel gemacht. Also gab es mal so einen Ausschnitt davon. Also ist auch den Fußballerinnen nicht unbekannt, dieser Film.
Ach, cool. Und ja, Annike, du bist Ruhrpottlerin und deswegen sprichst du auch frei von der Leber. Was findest du denn so richtig nervig?
Ja, also Corona nervt mich einfach. Ne? Also jetzt gerade Corona, das
okay,
ist halt
ist das einfach ja.
Sehr, sehr einfach zu sagen, muss man wirklicherweise sagen. Und ja, und mich nervt ansonsten auch manchmal, dass viele Leute in Deutschland meinen, dass sie Ahnung von Fußball hätten. Das nervt mich auch teilweise tatsächlich zwischendurch immer mal wieder. Und ja, aber ansonsten, wie gesagt, jetzt gerade ist, glaube ich, das Thema leider für alle so ein bisschen nervig.
Ansonsten haben wir heute natürlich sehr, sehr, sehr viel Fußball noch auf der Liste und ich würde sagen, damit können wir mit dem Freundebuch erstmal abschließen. Du kannst das dann in Ruhe ausfüllen. Wir gucken uns dann in Ruhe an, was du ausgefüllt hast und am Ende werden wir nochmal kleinere Ausschnitte davon zeigen. Aber wir wollen natürlich jetzt auch zum Fußball kommen und wollen vielleicht mal mit einem kleinen Exkurs anfangen, um in das lange Thema der Frauenfußballgeschichte einzusteigen.
Ja, wir haben heute gesagt, so ein bisschen Sondersendung über die Lage der Liga werden wir heute jetzt nicht groß reden. Wir haben gesagt, wenn wir hier schon die Chance haben, über 50 Jahre Frauenfußball zu reden, auch hier im Museum, dann muss das im Mittelpunkt stehen. als kleinen Exkurs, weil wir natürlich nicht nur hier über den Frauenfußball seit 1970 sprechen, sondern auch davor, müssen wir natürlich anfangen, Markus, hinter dir und Annike zu deiner Rechten, unsere Namensgeberin des Podcasts,
Lotte
Specht. Die müssen wir natürlich nochmal erwähnen, gerade wenn wir sie hier anschauen, die ist quasi die Pionierin. Also wir feiern quasi jetzt dieses Jahr auch 90 Jahre Frauenfußball, die 1930 in Frankfurt den ersten Damenfußballverein gegründet hat. Damals gab es schon viele Widerstände, ist natürlich nicht so angesehen worden und das führt uns auch schon nächsten Thema dann eigentlich, der wieder hier mit Dortmund verbunden ist. 54, Deutschland-Weltmeister und Sepp Herberger, selbst kein großer Fan vom Frauenfußball, ist eigentlich schuld daran, dass es diesen Frauenfußball-Boom gab. Denn durch dieses Wunder von Bern haben sich immer mehr Frauen gesagt, wir wollen auch Fußball spielen und führte hier zur Gründung von Fortuna Dortmund. Und wir haben auch hier, gibt es da auch, glaube ich, auch Fotos und
Mitgliedskarten.
Genau, ja. Fortuna Dortmund, wirklich ein Aushängeschild im Damenfußball. Mitte der 50er Jahre gab dann auch das erste Damen-Länderspiel, kein offizielles, das war dann 56, genau, September 56 gegen Holland, 2-1. Auch da ein großer Anteil war von Fortuna Dortmund, die wirklich in der Zeit dann bis 65 über 150 Länderspiele absolviert haben.
Ja, wobei das ja krass ist eigentlich, ne? Weil die hatten ja richtig viele Zuschauer auch. Und richtig krass ist ja auch, eigentlich wurde ja 55 der Frauenfußball schon vom DFB verboten. Also die haben eigentlich in so einer verbotenen Zeit ja dann auch noch ihre sogenannten inoffiziellen Länderspiele gemacht. Ne? Also ich meine, das ist ja schon, gehört ja schon einiges zu, ne?
Absolut, das ist ja genau, also du hast es richtig gesagt, Juli 55 gab es dieses Verbot vom DFB auf dem Bundestag in Berlin. Und ich glaube, das ist ja auch genau das Ding so, es braucht halt diese Pionierarbeit und vielleicht auch mal über die Grenze des eigentlich Erlaubten hinaus. Aber man hat ja gesehen, du hast es angesprochen, der Boom war, also das Boom, es waren trotzdem unfassbar viele Zuschauer da. Wie auch immer, es führte dann, und dann kommen wir jetzt endlich mal zu diesem Datum, zu diesem historischen Datum, das wir in dieser Woche feiern, den 31. Oktober 1970. Es ist der 62. Bundestag des DFBs in Travemünde und dort erlaubt der DFB offiziell den Damen, das damals hieß noch Damenfußball, das Fußballspielen. Aber auch da muss man sagen, 2x30 Minuten, es darf nur einen kleineren Ball, auch den sehen wir hier. Es wurde eine halbjährige Winterpause verordnet. Ja, und von Anerkennung, und das ist jetzt ein Thema, und das ist das Erste, wo ich dann auch nochmal Annike mit reinholen möchte, von Anerkennung und Gleichberechtigung, muss man schon sagen, war keine Spur. Wir haben auch hier, auch Markus zu seiner rechten Seite, die Bildschlagzeile damals von Uwe Witt von Hertha, wenn meine Frau spielt, Scheidung. Gerd Müller hat ja zu Protokoll gegeben, falls seine Frau Fußball spielen wolle, dann versohle ich ihr den Hintern. Und auch, muss man auch sagen, aus unserer Branche, Ernst Huberti, geschätzter Kollege damals von der ARD Sportshow, als Beverly Rangers, die Jamaikanerin 75, Tor des Monats erzielt hat, begrüßte er sie mit den Worten, schön und kaffeebraun sind alle Frauen aus Kingston Town. Also das zeigt auch, so richtig Anerkennung hat er noch nicht erfahren.
Absolut, das ist ja in Anführungsstrichen nur 50 Jahre her, wenn man sieht, wie groß die Widerstände da waren. Aber Vorurteile und Widerstände waren wahrscheinlich auch für dich noch ein Thema, Nico, oder?
Ja klar, also ich meine, glaube ich, nicht vergleichbar mit denen, die halt vor 50 Jahren herrschten. Also da haben auch meine Vorgängerinnen schon gute Arbeit für uns geleistet. Aber auch als ich angefangen habe, war jetzt Mädchenfußball oder Frauenfußball noch nicht so geläufig. Ich habe auch bei den Jungs angefangen, habe dann anschließend, irgendwann musste ich ja quasi zu den Mädchen wechseln mit 13. Und ja, es war jetzt nicht so üblich, dass Frauen oder Mädchen Fußball spielten. Mädchenmannschaften gab es da auch noch nicht so viele. Also bei uns gab es dann halt auch irgendwann dann nur die Unterscheidung U17. Also konntest du von, wenn du mit 8 angefangen hast, konntest du in der U17 spielen und halt mit 17-Jährigen. Aber das ist natürlich auch kein Vergleich. Das ist schon besser, wenn du dann bei den Jungs noch spielst. Und dann Frauen gab es, also U17 und Frauen gab es. Mittlerweile gibt es ja U15-Mannschaften, U13-Mannschaften. Also das hat sich schon enorm entwickelt. Aber ich kenne das auch noch so, Mädchen können kein Fußball spielen, habe ich auch schon gehört. Ne? Und ja, ich habe dann immer gesagt, ja, dann lass uns doch mal zusammenspielen. Und dann ja, hatte sich das dann teilweise auch erledigt. Also,
wollte ich gerade sagen, war das denn für dich mehr ein Ansporn, wenn du auf Widerstand getroffen bist?
Ja, ich war ja generell eher, ich kam ja eher über die Einstellung, würde ich sagen, und über den Ehrgeiz. Und das war dann schon klar auch ein bisschen gefundenes Fressen, sage ich mal, dass ich dann gesagt habe, ja, dann lass uns doch einfach spielen. Und Ja, irgendwann sagt man halt auch, kannst du das überhaupt beurteilen, ne? Also das ist natürlich auch immer so eine Frage, ne? Also ich kenne auch noch Sprüche so, ja, nee, Frauenfußball, nee, interessiert mich nicht. Dann fragst du die Leute erstmal, wie oft hast du denn schon mal ein Spiel gesehen? Mhm. Ja, eins. Und das war schlecht. Und dann frage ich immer, ja, und wie viele schlechte Männerspiele habt ihr schon gesehen? Ja, ganz viele. Ich so, ja. Dann sollte man sich vielleicht erstmal noch ein paar Spiele mehr angucken und ich sag mal auch vielleicht die richtigen Spiele, muss man ja auch ehrlicherweise sagen, an der einen oder anderen Stelle angucken, bevor man sich überhaupt ein Urteil dazu erlaubt. Ne? Also ja, aber das kenne ich auch noch, aber ich glaube, da hat sich schon enorm viel getan. Ich habe heute noch gesagt, ach, ich habe mich gefreut, da kam so ein Mädchen die Straße runtergefahren mit dem Fahrrad und Fußballschuhe an, Stutzen hochgezogen und da habe ich gesagt, ach, da hüpft mein Herz. Ne? Also da freue ich mich, weil zu meiner Zeit war es jetzt auch noch nicht zwangsläufig so sichtbar, sag ich mal. Ne? Und mittlerweile ist es für Mädchen auch relativ normal, dass sie Fußball spielen. Also das ist natürlich eine sehr schöne Entwicklung, die das genommen hat.
Hast du das Gefühl, dass das wesentlich präsenter ist als in deiner Jugend zum Beispiel?
Ja, ich glaube schon. Also es gibt halt wesentlich mehr Mädchen, die auch Fußball spielen und Frauenfußball generell ist auch mehr in den Medien vertreten und ich war da sicher eine, also wobei ich hatte auch in, als ich angefangen habe mit 4, 5 Jahren, da hatte ich auch immer mal Mädchen in der Mannschaft. Nach einer Zeit dann auch nicht mehr teilweise, aber es sind, insgesamt gibt es mehr Mädchen, die da Fußball spielen und es ist jetzt keine Seltenheit mehr, sag ich mal so.
Um mal ein weiteres Datum und ein weiteres Exponat der Ausstellung mit reinzunehmen, 1974 hat dann die erste Frau das Tor des Monats geschossen und zwar Bärbel Wohlleben, da haben wir auch die Medaille schräg hinter dir, Danny. Und das Verrückte daran finde ich aber, das ist ja also wirklich jetzt schon lange her, 74, erste Mal Tor des Monats. Bislang gab es 14 Frauen, zuletzt Anna Blesse und auch da gab es wieder unfassbar viele Widerstände und komische Sprüche in den sozialen Medien. Also es ist irgendwie krass, dass es immer noch so ein Thema ist.
Ja, ich glaube, durch die sozialen Medien ist es vielleicht auch wieder mehr Thema geworden, glaube ich einfach, weil durch die sozialen Medien halt auch jeder meint, er könnte überall auch teilweise anonym irgendwie seine Meinung äußern, die vielleicht ja auch gar nicht fundiert ist. Die einfach auch vielleicht nicht wirklich bedacht ist, aber mittlerweile ist es leider auch so, dass über die sozialen Medien halt sehr viel anonymes Wissen, sag ich mal, oder auch Nichtwissen weitergegeben wird und ich finde, das ist halt auch einfach respektlos, weil ich meine, da geht es auch nicht darum, letztendlich wurde sie mit dem Tor des Monats ausgezeichnet für ein schönes Tor und vielleicht war es jetzt nicht das Tor des Jahrhunderts, aber wie viele Tore des Monats gab es sonst schon, die auch nicht das Tor des Jahrhunderts waren? Also ich finde, da muss man halt das auch mal relativieren. Und ich kann mich auch noch an ein Tor des Monats tatsächlich erinnern von Melanie Behringer. 2009 im EM-Finale hat sie das geschossen, irgendwie aus 35 Meter, können wir hier, glaube ich, auf dem Bildschirm auch angucken. Und auch ein total schönes Tor, ne? Also ich glaube, das wurde sogar Tor des Jahres, glaube ich sogar.
Nee, Tor des Jahres ist nun Nia Künzer geworden.
Ah, okay.
Auch da, das Tor ist natürlich eher von der Bedeutung groß gewesen. Das ist 2003 auch Tor des Jahres, einzige Tor des Jahres einer Frau geworden.
Ja, aber dass es da bei Anna Blesse jetzt nochmal so einen Shitstorm gab, das ist natürlich völlig unangemessen, muss man ehrlicherweise sagen. Und ich finde auch gut, dass sie sich ja auch ganz klar positioniert hat und gesagt hat, Leute, jetzt haltet mal den Ball flach. Ne? Also das ist wichtig gewesen auch, dass Anna sich da natürlich auch nochmal positioniert hat und auch starke Unterstützung natürlich gekriegt hat.
Was war dein schönstes Tor?
Ja, bei schönen Toren ist bei mir so relativ. Ne?
Bei der großen Auswahlsache ist das nicht so einfach.
Ja, also in der Nationalmannschaft habe ich ja 5 Tore geschossen, kann ich mir gut merken, wie die Rückennummer und so. Ne? Ist eher relativ. Ich kann mich natürlich noch an alle 5 Tore erinnern, weil waren ja nicht so viele. Ja, für mich natürlich eins mit der bedeutungsvollsten war natürlich das erste Länderspieltor mit dem Oberschenkel. Bei der WM 2007 im Viertelfinale, das wichtige 3:0. Ansonsten, doch, ich hab mal ein einigermaßen für meine Verhältnisse schönes Kopfballtor gemacht bei dem Pokalfinale 2010 in Köln. Erstes Pokalfinale in Köln gegen Jena mit dem FC Duisburg noch. Und da haben wir tatsächlich durch dieses Tor 1:0 gewonnen. Also Das sind so, als Abwehrspielerin erinnerst du dich natürlich an sowas, weil so oft kommt das ja jetzt nicht vor, dass man vielleicht entscheidende Tore schießt. Und ja, von daher.
Aber schön
würde ich jetzt. Ich habe schon Mitspielerinnen gehabt, die haben wesentlich schönere Tore geschossen als ich.
Aber war ja auch nicht deine Aufgabe.
Nee, genau. Also, aber das ist immer lustig, weil es wird ja auch immer nach den Toren gefragt, die man so schießt. Eigentlich musst du ja eine Abwehrspielerin fragen, wie viele Tore hast du verhindert?
Das ist ein bisschen schwieriger zu zählen, ne?
Ja, ist halt ein bisschen schwieriger, stimmt schon. Aber ja, wüsste ich auch nicht, ne? Also von daher.
Wenn du sagst 5 Länderspieltore, kommen wir mal zum Thema Länderspiele. Erstes offizielles Länderspiel 1982 in Koblenz gegen die Schweiz.
Nicht meins, ne?
Also nee, nicht deins, allgemein das erste. Doppeltorschützin damals die erst 17-jährige Silvia Neid. Und die hat auch in deiner Karriere eine ganz große Rolle gespielt. Du hast nämlich die ersten paar Länderspiele unter Tina Teune noch gemacht, aber dann 132 Spiele unter Silvia Neid.
Wenn du das so recherchiert hast, wird das stimmen. Also klar kann ich mich dran erinnern, Tina Teune, unter ihr habe ich die ersten Länderspiele gemacht. Ich hätte jetzt nicht sagen können, wie viele. Und dass ich unter Silvia Neid ein paar mehr gemacht habe, weiß ich natürlich auch. Wobei man auch sagen muss, Silvia Neid war ja sogar schon meine U19-Trainerin. Da habe ich schon auch einige Länderspiele, also in der U19 habe ich weiß es nicht, wie viele gemacht, aber auch einige Länderspiele. Und ja, meine Nationalmannschaftskarriere ist schon sehr stark natürlich mit Silvia Neid verbunden, das muss man ehrlicherweise sagen, ja.
Ja, und dass es diese wirklich große Karriere gab, das liegt im Jahr 1989 begründet. Und ich glaube, dieses Jahr 1989 aus mehreren Gründen einfach war ein ganz, ganz wichtiges im Frauenfußball. Nicht nur, weil Anike angefangen hat mit dem Fußballspielen, sondern natürlich die EM im eigenen Land. Das Halbfinale gegen Italien war das erste, was live komplett im deutschen Fernsehen übertragen worden ist, zur Primetime. Und dann ging es auch noch in die Verlängerung und ins Elfmeterschießen. Und was wurde dadurch verschoben? Die Tagesschau. Und es waren halt so viele Leute, haben, glaube ich, erst eingeschaltet, weil sie halt die Tagesschau sehen wollten, aber dann lief nicht die Tagesschau, sondern es lief das Halbfinale. Und doppelt so viele Zuschauer wie Steffi Graf, die parallel ihr Halbfinale, glaube ich, in Wimbledon spielte. Und dann natürlich auch legendär Marion Isbert, 3 Elfmeter, hält sie den entscheidenden, verwandelt sie noch selber. Es war dann der erste EM-Titel und natürlich das sagenumwobene, oft zitierte 41-teilige Kaffeeservice von Villeroy und Boch. Es wird oft gemunkelt 1B-Ware, aber ich habe auch noch mal ein bisschen recherchiert. Ich glaube, das war nur die Bild-Zeitung, die es so ein bisschen abwerten wollte. Also da sind wir uns noch
mehr abwerten.
Ja, ja. Auf jeden Fall, das ist es. Es steht hier auch. Es ist wirklich unfassbar. Und wie gesagt, es war der erste von am Ende bislang 8 Europameistertiteln und 2 auch mit Anike. Vielleicht noch mal deine größten Erinnerungen an Frauen-Europameisterschaften, sowohl aktiv als auch passiv. Ich denke mal, die 89er wirst du nicht mitbekommen haben. Ich muss ganz ehrlich sagen, tatsächlich ist das meine erste Frauenfußballerinnerung. 88, meine erste Fußballerinnerung war Halbfinale Deutschland-Holland, Van Basten gegen Jürgen Kohler. Und dann dieses Halbfinale aber auch tatsächlich nur, weil Papa zur Tagesschau einschalten wollte.
Also 89 bin ich raus mit meinen Erinnerungen. Da ist es eher schwierig noch. Wie gesagt, da war ich 4 Jahre alt, habe gerade mit Fußballspielen zwar angefangen, aber ja, da war jetzt Fußball für mich im Fernsehen auch noch nicht, also nicht so wirklich präsent, oder habe ich keine Erinnerung zumindest dran, sagen wir es mal so. Klar, dann später, spätere Europameisterschaften habe ich schon so ein bisschen Erinnerung, also, aber ich glaube 2001, wo ich jetzt sage, okay, da gab es auch bewusstere Erinnerungen, aber ich meine, da war ich dann auch schon 16, ne, war halt auch schon mal bei einer Sichtung vom DFB irgendwie mal eingeladen. Das heißt, da rückt ja auch so ein bisschen für einen selber so die Nationalmannschaft so ein bisschen näher. Und 2001 EM auch in Deutschland. Tatsächlich gab es zumindest mal kurzzeitig diese Idee, ob ich zu diesem Finale hinfahre mit meinem Vater. Und ich habe aber dann die Weisheitszähne rausgekriegt und dann wurde diese Idee halt über den Haufen geworfen. Und dann habe ich mir das Spiel im Fernsehen angeguckt, als Deutschland dann 2001 im eigenen Land halt auch Europameister wurde. Und danach, klar, dann EM 2005, da war ich dann schon so ein bisschen näher dran, weil ich habe die Vorbereitung mitgemacht mit der Nationalmannschaft. Aber es war absehbar, dass ich den Sprung in den Kader halt auch nicht schaffe. aber habe ja auch 2005 schon mein erstes Länderspiel gemacht. Das heißt, da war natürlich so ein bisschen mehr Nähe. Habe ich dann halt auch am Fernseher verfolgt und durfte dann ja nochmal 2 Europameisterschaften auch selber als aktive Spielerin mitbestreiten. Einmal 2009 in Finnland und 2013 in Schweden halt. Ja.
Was waren da die schönsten Erinnerungen, wenn du an diese beiden Turniere zurückdenkst?
Ja, natürlich, also ich meine, am Ende waren wir bei beiden erfolgreich, das ist natürlich ganz schön. 2009 mit einem unfassbaren Finale, irgendwie auch mit einem 6-2-Sieg gegen England. An die EM 2013 habe ich aber eigentlich fast noch mehr Erinnerungen, muss ich ehrlicherweise sagen. Da sind wir ja mit einer ganz jungen Mannschaft dahin gefahren. Eigentlich, klar, Deutschland ist immer irgendwo Favorit, aber wir selber haben uns jetzt auch nicht zwangsläufig als Favorit gesehen, weil wir hatten ja 6 Stammspielerinnen, die vor dem Turnier ausgefallen sind, haben ganz viele junge Spielerinnen mitgenommen, die auch sehr unerfahren waren, hatten viele Spielerinnen, die auch noch kein Turnier gespielt haben und auch so das Turnier, wie das so abgelaufen ist. Am Ende haben wir, glaube ich, in allen K.O.-Spielen 1-0 gewonnen, was natürlich nicht nur für den Zuschauer nervenaufreibend ist, aber auch für eine Spielerin natürlich.
Natürlich auch für die Abwehr, ne?
Ja, ich glaube, in dem Turnier wurden wir auch tatsächlich als Abwehr relativ viel gelobt. Natze, die halt auch im Finale halt einfach nochmal 2 Elfmeter gehalten hat. Das ist natürlich auch grandios, muss man ehrlicherweise sagen. Also wenn du in einem EM-Finale 2 Elfmeter hältst und du nachher 1-0 gewinnst, dann ist das schon eine starke Leistung auch von der Torhüterin, muss man sagen. Und daran habe ich natürlich auch noch sehr, sehr viele Erinnerungen. Und das ist ganz witzig, weil hatten wir dann auch Spielerinnen bei, die jetzt auch noch dabei sind, die jetzt zu den älteren Spielerinnen gehören, die damals einfach zu den Jüngeren gehörten, ne?
89 auch ein anderes bedeutendes Datum, denn seit 1989 gibt es die Frauenbundesliga. Da wurde die Frauenbundesliga eingeführt. 1991 die Austragung der ersten Saison dann noch zweigleisig. Später dann ab 97, 98 zur Eingleisigkeit gewechselt. Erstmalige Vergabe einer Meisterschale. Vorher gab es einen Meisterpokal 2008, 2009. Und Meisterschaft ist immer so ein bei dir ärgerliches Thema, aber auch eine Geschichte, die man erzählen muss. Du bist in 10 Jahren 8-mal Vizemeister geworden.
Ja, das gehört dazu.
Muss man sagen, nicht nur in Deutschland, auch in Frankreich. Aber
auch da bin ich meiner Linie auch treu geblieben. Und bin dort auch diverse 3-mal Vizemeisterin geworden. Und das ist natürlich immer so, auch so ein bisschen so ein Running Gag. Auch irgendwann, als ich eine Bürokollegin hatte, die sagte dann, boah, Nike, ne? Also so erfolgreich war es auch gar nicht, ne? Weil deutscher Meister bist du halt nie geworden, so, ne? Das ist so ein Running Gag, aber damit kann ich leben. Natürlich, wenn man sich aussuchen könnte, wäre man auch gerne mal Meister geworden. Ist mir leider nicht gelungen. Wir haben mal Bayern München die Meisterschaft versaut, ja. Ich glaube, das war auch 2009, als Bayern wegen einem Gegentor nicht deutscher Meister geworden ist am letzten Spieltag. Wobei das ja jetzt nicht nur an uns lag, muss man ehrlicherweise sagen, weil sie, glaube ich, ihr letztes Spiel auch selber noch so ein bisschen verkackt haben.
Nee, sie haben beide gewonnen, aber sie haben es einfach nicht.
Genau, sie haben
nicht schwächeren Gegner, aber haben nicht hoch genug gewonnen.
Genau, sie haben nicht hoch genug gewonnen. Ne? Also es lag jetzt nicht nur an uns, aber auch ein bisschen an uns. Und aber ansonsten, ja, Vizemeister. Ja, diese Meisterschaft habe ich oft gewonnen, die Vizemeisterschaft, aber zur deutschen Meisterschaft hat es halt leider nie gereicht.
Wärst du denn für einen Titel gewechselt?
Du meinst jetzt, ob ich den Verein dafür
gewechselt habe? Ja, genau.
Ja, das hat sich jetzt nicht ergeben, würde ich sagen, ne? Also so und ich meine, mit Duisburg hatten wir auch eine Bombenmannschaft, also es wäre jetzt, das Potenzial war schon da, also man hätte auch mit Duisburg durchaus auch mal Deutscher Meister werden können.
Bevor du bei Duisburg gespielt hast, bist du 93 noch zum SV Waldesrand Linden gewechselt und 93 war auch ein historisches Datum für den Frauenfußball. Ab 93 galt nämlich Gleichberechtigung, gleiche Regeln wie bei den Männern, dann wurde 90 Minuten Fußball gespielt.
Erst 93?
Erst 93.
Krass, man lernt nie aus.
Aber wir springen jetzt noch mal ein bisschen weiter, denn 2003, wir hatten es eben schon mal angedeutet, Deutschland wird erstmals Fußball-Weltmeister. Bei den Frauen. das war, also für mich war es persönlich, also ich habe sicherlich Frauenfußball so ein bisschen durch meine Eltern vielleicht mal ein bisschen verfolgt, aber das war wirklich so auch das erste Mal, wo ich selbst für mich bewusst Frauenfußball geschaut habe, mitgefiebert habe.
Mitten in der Nacht,
Nia Künzer, das 2:1, das Golden Goal. Und ich hatte, vielleicht kann ich das über unseren Instagram-Kanal irgendwann mal posten, hatte 2014 die Chance, durch meine Arbeit bei Borussia Dortmund nach Los Angeles zu kommen, um da zu arbeiten. Und wir waren genau in Carson, in dem Stadion, wo das Finale ausgetragen ist, und hab dann den Rasen an der Stelle geküsst, wo der Ball bei Nia Künzer nachher eingeschlagen ist. Weil das, ich sag mal so, das ist für mich das Wankdorf des deutschen Frauenfußballs, erste Weltmeisterschaft. Wie hast du das Turnier damals, auf welche Erinnerung hast du da daran?
Ja, also ich kann mich erinnern, dass ich tatsächlich während dieser WM halt dann halt auch nachts aufgestanden bin und die Spiele verfolgt habe und dementsprechend auch dieses Finale verfolgt habe. Und ja, aber auch das Halbfinale gegen die USA, 3-1, glaube ich, kann das sein? 3-0? Auf jeden Fall irgendwie, das war schon... ja, das habe ich am Fernsehen verfolgt. Also zu der Zeit war es dann ja auch schon so, dass ich auch Länderspiele, die halt auch mal im Fernsehen übertragen wurden, sei es Dienstagnachmittag um 2 oder so, bin ich von der Schule nach Hause, um dann halt noch ein bisschen was im Fernsehen zu sehen. Und ja, daran kann ich mich schon noch erinnern. Ne? Also 2003, da sind dann die Erinnerungen ein bisschen frischer als 89.
Und sie werden wahrscheinlich noch frischer, denn da wollen wir viel lieber mit dir drüber sprechen. 4 Jahre später, 2007, verteidigt Deutschland in China den Titel durch ein 2:0 im Finale gegen Brasilien. Wir haben hier auch einen Spielball aus dem Finale. Und das darf man nochmal erwähnen, Deutschland war dann damals die erste Nation, die überhaupt den WM-Titel verteidigt hat. Und das Ganze ohne Gegentor. Ein Grund dafür sicherlich auch Annike Kran, die bei dem Turnier dabei war und jetzt nochmal, weil wir haben auch eine Taktiktafel,
genau.
Hier. Ja, da vorne ist die Aufstellung vom WM-Finale 2007.
Dann kannst du uns dazu noch was sagen.
Ja, klar, also da, wie gesagt, ist hier ausgestellt die Aufstellung. Manche Besucher können die Leute nicht zuordnen, weil da stehen überall die Spitznamen drauf teilweise. Also da müssen sie erstmal überlegen. Zum Glück stehen, ich glaube, Nummern stehen auch drauf. Ja, doch. Nummern stehen auch drauf. Da könnte man dann nochmal recherchieren, wem denn diese Spitznamen zuzuordnen sind. Aber
bei dir steht Annike, meine ich, ne?
Bei mir steht Annike. Ja. Das hat sich auch in der ganzen Zeit nicht geändert. Aber bei der einen oder anderen Spielerin, ja, muss man dann überlegen. Aber ja, klar, also das Turnier natürlich für mich das erste Turnier bei den Frauen. Ich bin eigentlich so ein bisschen in den Kader gerutscht. Hatte vorher auch schon viele Spiele, oder viele, mehr oder weniger regelmäßig mal gespielt. Da waren aber auch noch etablierte Spielerinnen halt gerade irgendwie verletzt. Bin dann in den Kader gerutscht und ja, ich meine, dann als junge Spielerin, dann rutschst du da rein, als Innenverteidigerin, da hoffst du, wenn du Glück hast, wirst du mal ein paar Minuten noch mal eingewechselt. Und am Ende des Tages hatte ich das Glück, was aber andererseits natürlich auch mit dem Pech einer anderen Spielerin zusammenhängt, dass ich ab dem zweiten Spiel alle Spiele durchspielen durfte. Und von daher ist natürlich für mich diese persönliche Geschichte natürlich noch mal eine andere, als jetzt nur diese WM 2007 quasi der Titel darstellen würde. Ne? Also ja, das war schon für mich natürlich ein überragendes Erlebnis, muss man ehrlicherweise sagen. Also, wie gesagt, mit dieser Erwartungshaltung dahin zu fahren, vielleicht kriegst du mal ein paar Spielminuten und dann 6 oder 5 Spiele durchzuspielen. Wir haben ja das Auftaktspiel schon phänomenale 11:0 gegen Argentinien gewonnen. Dann hat sich Sandra Mindert im Training verletzt. Und dann wusste ich einen Tag vor dem Spiel, ich werde spielen gegen England im zweiten Gruppenspiel. Und ja, da war natürlich schon ein bisschen Aufregung dabei, muss man ehrlicherweise sagen, so vor seinem ersten WM-Spiel für Deutschland. Und ich hatte ja ganz viele etablierte Spielerinnen, auch die 4 Jahre vorher ja auch schon Weltmeister wurden in der Mannschaft. Dann halt da auch noch mal auf einmal eine wichtigere Rolle zu kriegen, war natürlich auch schön für mich als junge Spielerin. Und Sandra Mindert wäre dann im Verlauf des Turniers auch wieder einsatzfähig geworden oder ist einsatzfähig geworden und wurde dann halt auch nicht mehr zumindest auf der Innenverteidigerposition eingesetzt, sondern noch ein paar Mal, ein oder zweimal, glaube ich, hinten links, glaube ich, eingewechselt. Und ja, sie hat aber, wenn ich das noch kurz erzählen darf, ich weiß nicht, ob ich den Zeitrahmen hier springe, was ich grandios fand, und da habe ich menschlich auch sehr viel gelernt, sie war dann auch tatsächlich nach dem Finale die Erste, die zu mir kam und gesagt hat, so, Anike, super Leistung und wir sind Weltmeister, ne? Also, und hat mich auch das ganze Turnier unterstützt und es war halt auch ihr letztes Turnier, muss man ehrlicherweise sagen. Also auch da diese menschliche Größe quasi zu haben und diesen Respekt zu haben und ja, davon habe ich schon auch viel mitgenommen, sage ich mal so, von so Spielerinnen halt auch lernen zu dürfen.
Wie ist so ein Moment? Ich meine, ich kann Fußball nur aus der Kreisliga-Perspektive beurteilen. Wenn da der Abpfiff ist, ist in dem Moment einem klar, ich bin jetzt Fußball-Weltmeister?
Ja, also es war halt ganz witzig, weil ich glaube, das Tor von Simone Lauder ist, glaube ich, in der 86. Spielminute gefallen. Und ich kann mich noch gut daran erinnern, dass Ariane Hinks, mit der ich ja dann in der Innenverteidigung gespielt habe, mich anguckte und sagte, wir wären Weltmeister. So, und da waren aber ja auch noch ein paar Minuten zu spielen. Und ich war immer eine Spielerin, die das eigentlich immer so weggeschoben hat in dem Moment, sondern das Spiel war halt noch nicht vorbei. So, und wer weiß, was alles noch passiert. Und ich meine, wir hatten ja vorher auch noch diese Situation, wo wir einen Elfmeter gegen uns hatten in dem Spiel, den auch Nadine Angerer gehalten hat im Finale. Und ja, von daher ist das schon, wenn du dann weißt, dann weißt du schon, du bist Weltmeister, wenn der Abpfiff ertönt. Aber ich glaube, so richtig realisieren tust du das dann erst, das dauert ein paar Tage auch, ne? Also, muss man ehrlicherweise sagen.
Wie sehen dann so die ersten Tage nach so einer Weltmeisterschaft aus? Sind das dann viele Termine oder ist das mehr Party?
Also das war natürlich dann, klar, Party ging eigentlich ja schon dann im Stadion los, in der Kabine los und mit Siegerehrung und so weiter. Und dann gab es natürlich auch noch eine Party irgendwie. Wir waren, glaube ich, damals, ich glaube, wir waren sogar in unserem Hotel, haben wir die, glaube ich, gehabt. Also so richtig, ja, irgendwie so. Und ich weiß noch, ich hatte dann irgendwie 2 Stunden zum Schlafen eigentlich, weil wir am nächsten Tag ja dann auch zurückgeflogen sind. Und ich lag 1 Stunde im Bett und konnte nicht schlafen. Da musste erstmal alles verarbeiten. So. In der 2. Stunde habe ich dann angefangen, meinen Koffer fertig zu packen. Hab im Internet irgendwie mal gesurft. Man muss ja auch sagen, 2007 gab es noch keine sozialen Medien oder so. Ne? Ja, dann habe ich auch erstmal so einen Eindruck gekriegt, was eigentlich auch zu Hause los ist. Weil wir waren in China, wir waren weit weg, ne? Also damals hast du da noch nicht so viel mitgekriegt, außer wenn du halt mal nach Hause telefoniert hast oder Skype gab es schon. dann sind wir halt zurückgeflogen. Das war ja ganz witzig, weil wir als Frauennationalmannschaft erste Mal, als wir zur WM geflogen sind, erste Mal Business Class geflogen sind. Zurück aber Economy Class geflogen sind, mit den Norwegerinnen noch zusammen. Die meisten meiner Mitspielerinnen haben die ganze Zeit geschlafen. Ich war zwar total müde, aber ich war halt wach. Und hatte ja die Nacht nach dem Finale eigentlich auch nicht geschlafen. Und dann habe ich mich mit dem Personal da unterhalten und so weiter. Die haben sich natürlich mega gefreut, muss man auch sagen. Da gibt es ja auch schon eine schöne Szene, wo Mel Behringer noch die Fahne raushält, als wir ankommen in Frankfurt. Und ja, und dann war es ja so, dass wir vom Rollfeld irgendwie direkt abgeholt wurden. Das kannten wir jetzt auch nicht so. Und dann ja direkt zum Römer gefahren sind. Und da waren ja, keine Ahnung, 20.000 Leute oder so. Also irgendwie, dann waren wir da irgendwie, haben uns ins Goldene Buch eingetragen, dann wurden irgendwelche Reden noch geschwungen. Presse war auch noch da, dann warst du auf dem Balkon da und dann, ich weiß noch, ich stand dann da irgendwann und ich habe gemerkt, wie mir so ein bisschen schummrig wurde. Ja, ich hatte aber auch irgendwie rückblickend irgendwie auch bestimmt 36 Stunden nicht geschlafen. Also das war irgendwie auch ein bisschen viel. Und dann, ja, und dann bin ich nach Hause. Also ich glaube, wir waren noch nicht aus Frankfurt raus, da habe ich schon geschlafen im Auto. Und war dann nachts irgendwie, keine Ahnung, wie viel Uhr es war. Es war dunkel auf jeden Fall. Und dann war bei meinen Eltern, wo ich damals noch gewohnt habe, ja, da ging dann die Party weiter, weil die Nachbarn hatten natürlich auch noch einen Empfang vorbereitet und haben dann irgendwie um 12 Uhr abends oder so noch ein Feuerwerk losgestartet. Und ja, dann warst du dann auch nochmal 2 Stunden wach irgendwie. Und am nächsten Tag hast du dann schon, dann kamen schon Presseanfragen. Ich glaube, bei mir war das alles noch überschaubar, ne? Also ich glaube, da gab es andere Spielerinnen, eine Simone Lauder, die quasi mit 1 der Siegtore im Finale geschossen hat. da ist natürlich irgendwie das Telefon explodiert, aber das war bei mir noch überschaubar. Und am nächsten Tag hatten dann aber auch noch Freunde, auch noch eine Überraschungsparty bei uns in der Stadt geplant, in der Sportsbar. Da war es auch gar nicht so leicht, mich da hinzukriegen, weil ich gesagt habe, ach nee, ich gehe nach Hause, ich schlafe jetzt so. Haben sie doch irgendwie durch irgendwelche Tricks hingekriegt. War super, ne? Also ich habe dann auch endlich mal meine Freunde wieder gesehen und so. Und selbst meine Eltern haben mitgespielt, also haben mir vorher nichts gesagt und waren auch da. Und kommt dann schon einiges auf dich zu, wobei man auch sagen muss, ich glaube, eine Woche später oder anderthalb Wochen später hatten wir halt auch wieder Bundesliga, ne? Mhm. Also da war jetzt nichts mit Pause. Also du hast dann mal 3 Tage Pause gemacht und dann ging das Training auch weiter, ne? Und von daher hast du gar nicht die Zeit, das alles so zu verarbeiten. Also wie gesagt, ich glaube, eine Woche später haben wir dann irgendwie in der Bundesliga schon wieder mit dem FC Duisburg gespielt.
Und auch da ging es auf jeden Fall erfolgreich weiter. Um mal zum nächsten Datum zu kommen, 2009 und 2010 habt ihr den DFB-Pokal gewonnen mit dem FC Duisburg. 2009 das letzte Pokalfinale in Berlin, 2010 das erste in Köln und mit einem Siegtor von Annike Kran.
Ja, das ist mir dann halt auch mal passiert. Das Spiel war aber nicht so berauschend, muss man ehrlicherweise sagen.
Berlin, jetzt Köln, wenn du vergleichst, du hast jetzt beides gehabt, vergleich mal.
Du kannst es nicht vergleichen. Mhm. Also ich finde, das ist auch, es wird auch keinem Finale gerecht, das zu vergleichen. Natürlich ist es, ich sag mal, Berlin alleine in dem Olympiastadion auch mal zu spielen, weil als Frau hattest du sonst jetzt auch nicht so oft die Möglichkeit, mal im Berliner Olympiastadion zu spielen. Ist ja schon ein historisches Stadion alleine schon. Und da halt dann auch ein Pokalfinale spielen zu dürfen, das war schon auch was Besonderes. Wobei du hattest natürlich schon ab der zweiten Halbzeit sehr viele Fans, die eigentlich auch nur auf ihr Männerfinale warteten. Wo du natürlich, weil es gab ja nur Doppeltickets quasi, also das Ticket galt ja für beide Spiele damals. Und da war es dann auch so, ich weiß noch, als wir mit dem FC Duisburg da gespielt haben, da haben wir auf einmal ganz viele Anmeldungen. Ich glaube, Nürnberg spielte bei dem Männerfinale auch, bei einem zumindest, also ich war ja zweimal im Finale, im Pokalfinale. Und da haben wir auf einmal ganz viele neue Mitglieder gehabt im Verein. Weil die sie alle bei uns angemeldet haben, damit sie Tickets bekommen können. Aber eigentlich wollten sie ja gar nicht unser Spiel sehen. Also von daher kann ich auch verstehen, dass man dann gesagt hat, wir wollen ein eigenständiges Finale. Im ersten Jahr hatten wir auch richtig viele Zuschauer. Ich keine Ahnung, wie viele, aber das war schon sehr, sehr gut gefüllt. Ich glaube, 26.000
oder so. Knapp
30.000. Ne? Mhm, ja. Und hat natürlich auch seinen Reiz, klar. Also waren jetzt auch ganz unterschiedliche Spiele, ne? Also ich habe einmal Pokalfinale haben wir in Berlin gegen Frankfurt gespielt und eins gegen Potsdam und das andere Spiel halt gegen Jena, die jetzt auch nicht so die Fanbase, sag ich mal, haben. Und deswegen kann man das natürlich dann auch nicht so richtig vergleichen, ne? Aber wie gesagt, es waren 30.000 Zuschauer und die waren ja eigentlich, die waren halt auch nur für unser Spiel da, das muss man halt sagen, ne? Was jetzt in Berlin halt leider nicht immer so war. Aber trotzdem war Berlin einfach auch ein tolles Erlebnis, ne?
Das glaube ich. Ein noch wahrscheinlich viel schöneres Erlebnis kam dann 2016 bei dir. Nach 3 Bronzemedaillen gewinnt ihr 2060 endlich Olympiagold.
16.
60, ja, das wäre ein bisschen weiter. 2016 gewinnt ihr Olympiagold 2-1 im Finale gegen Schweden im legendären Maracana. Und nach dem Turnier bist du nicht nur mit einer Goldmedaille nach Hause gefahren, sondern hast auch nach 137 Spielen deine Länderspielkarriere beendet. Was war schön? Also kann man sagen, Weltmeisterschaft, Olympiagold, ist, also vergleichen ist eh immer schwierig wahrscheinlich, ne?
Ich kann über alle Turniere, die ich gespielt habe, irgendwie so eine persönliche Geschichte natürlich auch drumherum erzählen, irgendwie so. Und das, dass ich natürlich mit einer Weltmeisterschaft 2007 und mit dem Weltmeistertitel mein erstes Turnier bestreiten durfte und 2016 mit der Goldmedaille mein letztes Turnier bestreiten durfte, das ist natürlich ein absoluter Sechser im Lotto, muss man ehrlicherweise sagen. Also die eingerahmt natürlich noch von diversen anderen Turnieren, das darf man auch nicht vergessen, ne? Also ich meine, ich habe auch die große Enttäuschung 2011 mitgemacht. Es war ja jetzt nicht immer nur positiv alles. Und aber das war schon natürlich, also da 2016 nochmal Olympia-Gold auch zu holen und auch erste Mal für die Frauennationalmannschaft, das war schon auch sehr, sehr emotional, muss man ehrlicherweise sagen. Also das ist schon, weil ich dachte halt auch schon nach dem, ich glaube nach dem zweiten Vorrundenspiel gegen Australien, ich war auch wirklich schlecht in diesem Spiel, wurde auch ausgewechselt zur Halbzeit und da dachte ich ehrlich gesagt schon, das wäre mein letztes Länderspiel gewesen. Also so weit war ich dann zwischendurch schon und was auch wieder absurd gewesen wäre, weil ich habe mein allererstes Länderspiel auch gegen Australien gemacht. Aber ich habe dann dankenswerterweise halt nochmal die Chance gekriegt, auch wieder zu spielen und dann halt auch die drei K.O.-Spiele halt auch auf dem Platz zu stehen. Und ja, dann musst du nach Olympia Gold, glaube ich, einfach sagen, so, es war schön, es war eine tolle Zeit, aber es ist jetzt vielleicht auch einfach der richtige Zeitpunkt, um zu sagen, ich höre auf. Wobei man auch ehrlicherweise sagen muss, das ist ja nichts, was du von heute auf morgen entscheidest. Also das ist ein Prozess, der hat sehr lange gedauert, weil es gab auch schon mal vorher den Gedanken, ob ich aufhöre und habe es dann nicht gemacht, habe gesagt, nee, Olympia möchte ich nochmal, ist nochmal ein Ziel, darauf arbeite ich jetzt nochmal hart hin. Am Ende bin ich froh, dass ich es gemacht habe, klar, aber das weißt du halt vorher nicht, das ist halt hypothetisch, ne? Und du weißt halt auch nicht, dass du nachher nochmal wirklich so einen Triumph haben darfst, ne? Und ja, ich habe auch mit vorher nicht wirklich mit irgendwem, also ich habe das jetzt nicht innerhalb der Mannschaft vorher angekündigt, also irgendwie so, sondern dann halt wirklich erst am nächsten Tag quasi habe ich dann, weil an dem Tag selber macht man das auch nicht so und
ja, aber doch so schnell am nächsten Tag dann gesagt, so okay, das ist guter Zeitpunkt.
Ja, ich glaube, die Pressemitteilung ist ja dann, also wir waren ja auch mehrere, so ist das nicht. Also bei Saskia Batusiak war das, glaube ich, schon eh angekündigt. Bei Mel Behringer bin ich mir jetzt gar nicht so sicher, aber ich war ja auch in guter Gesellschaft. Und ich glaube, die Pressemitteilung ist tatsächlich rausgegangen, da saßen wir aber im Flieger. Also ich glaube, so ein, zwei Tage nach dem Finale, ja.
Ich will trotzdem nochmal beim Thema Olympia nachfassen. Zwei kurze Fragen. Deine Bronzemedaille, das wissen wir, die ist hier ausgestellt. Die goldene ist wo? Ganz kurz so.
Ah.
Oh.
Ich habe sie euch mitgebracht.
Und jetzt könnt ihr euch ärgern, dass Podcast nur ein Audiomedium ist. Also, du trägst sie noch bei dir wirklich? Oh, das ist.
Nein, also ich trage sie nicht täglich bei mir.
So, das haben wir jetzt bei mir. Als Schlüsselanhänger.
Ja, die habe ich eigentlich immer noch, ja.
Nein, um Gottes Willen, dafür ist sie auch zu schwer, ne? Also.
Aber ich muss schon sagen, so ein Stück weit ergriffen, weil ich muss schon sagen, ich bin halt so ein absoluter Olympia-Fan und einfach so eine Olympia-Goldmedaille zu sehen, das ist jetzt gerade, das macht schon Eindruck auf mich gerade.
Absolut.
Muss ich schon sagen. Und das würde ich auch nochmal nachfragen wollen. Das Thema Olympia, weil ich das so, gerade mit dem Thema Fußball, so gerade bei den Männern, das würde ich sagen, so ein bisschen stiefmütterlich auch lange behandelt worden. Was ich aber mitbekommen habe, dass gerade bei euch beim Frauenfußball das Thema Olympia schon immer ein sehr, sehr hohes war, weil es immer hieß, wichtig ist dann auch bei den Turnieren, weil man qualifiziert sich ja über die anderen Turniere,
ja.
Wichtig ist die Olympia-Qualifikation. Und man hat schon...
Das ist aber das Learning aus der WM 2011, ne? Muss man ehrlicherweise sagen. Ne?
Aber es ist ja genau, und trotzdem, diese Gier, dieses, wir wollen das Olympia, das fehlt uns noch, das scheint schon relativ hoch gewesen zu sein im Kreis der Nationalmannschaft bei euch.
Ja, klar, also einfach auch als Spielerin oder als Sportler generell, einfach mal bei den Olympischen Spielen erstmal dabei zu sein, ist auf jeden Fall etwas ganz Besonderes und da finde ich es halt auch schade, dass es im Männerfußball halt auch nicht so eine hohe Bedeutung hat, weil es ist einfach für sich persönlich einfach ein absolutes Erlebnis, zumindest wenn man die Chance hat, ins olympische Dorf zu ziehen. Weil das haben ja nicht alle, muss man auch, also wir wären auch nicht im olympischen Dorf gelandet, wenn wir nicht ins Finale gekommen wären, das darf man nicht vergessen. Ansonsten ist es ein relativ normales Turnier, wenn du nicht ins olympische Dorf kommst. Aber sobald du ins olympische Dorf kommst, willst du auch diesen Olympiagedanken, man beschreibt das ja immer so ein bisschen als dieses olympische Gefühl irgendwie mal mitnehmen und das kann ich auf jeden Fall bestätigen. Also und wenn du dann zu so einem Turnier fährst und du weißt halt auch, gut, wir sind jetzt ein paar Mal, haben wir die Bronzemedaille geholt. 2012 haben wir uns nicht qualifiziert für Olympia, das darf man auch nicht vergessen. Also für die Olympischen Spiele in London haben wir uns durch die Heim-WM nicht qualifiziert. Und klar, du trittst bei jedem Turnier trittst du einfach auch an. Du willst dieses Turnier gewinnen. Und ja, da haben wir, das war auch ein bisschen Achterbahnfahrt auch, muss man ja ehrlicherweise sagen, auch dieses Turnier. Und im Finale dann wieder gegen gefühlt einen unserer Lieblingsgegner, gegen Schweden, wo wir uns auch einfach schon super viele tolle Duelle geliefert haben. Bei der EM 2013 im Halbfinale in Schweden ja auch. Und das ist schon dann was Besonderes. Ich meine, du weißt dann halt auch, in dem Moment weißt du ja schon, wo du im Finale bist, du holst eine Olympiamedaille. Und das hätte ich vielleicht auch nicht so eingeschätzt, aber ich durfte ja 2008 auch schon bei den Olympischen Spielen dabei sein und da waren wir im Spiel um Platz 3 und da ist ja auch noch nicht klar, dass du eine Medaille mit nach Hause bringst. Und welche Besonderheit das auch einfach ist, wenn du bei den Olympischen Spielen eine Medaille holst. Jetzt ganz unabhängig, am Anfang erstmal ganz unabhängig von der Farbe, die die hat. Aber wenn du eine Medaille von den Olympischen Spielen mit nach Hause bringst, ist einfach was Besonderes. Das ist was anderes, als wenn du Dritter bei einer WM wärst. Also ich meine, wir sind ja auch davor das Jahr Vierter bei der WM geworden. Und das ist aber was anderes, als wenn du bei den Olympischen Spielen eine Medaille irgendwie holst. Und klar, wenn es dann nochmal Gold ist, das ist natürlich, also ja, das ist schon dann auch sehr emotional. Ja.
Das glaube ich.
Also ich kann mich immer noch an ich kann mich noch gut an die an den Abpfiff quasi erinnern. Und ja, wenn ich da Bilder sehe, also da freue ich mich jedes Mal drüber, ne, muss man ehrlicherweise sagen.
Seit 2017, dann hast du dann endgültig deine aktive Karriere beendet. Ich stelle jetzt mal gleich zwei Fragen in ein. Wie hat sich der Frauenfußball an sich in deiner aktiven Zeit verändert? Und wie hat sich dein Blick jetzt auf den Fußball in den 3 Jahren, wo du jetzt nicht mehr aktiv bist, verändert?
Also in meiner aktiven Zeit hat sich sicher die ganze Infrastruktur verändert, aber auch, also mittlerweile gibt es Athletiktrainer in den Vereinen, mittlerweile hast du hauptamtliche Trainer in der Bundesliga, auch teilweise hauptamtliche Co-Trainer, kommt natürlich auch ein bisschen alles auf den Verein an, aber die Struktur hat sich sicher verändert. Aber natürlich auch das ganze Spiel, also es ist viel athletischer geworden, es ist technisch noch versierter geworden und das war ja schon während der Zeit, wo ich auch noch aktiv war und ja, mein Blick jetzt bin ich ja eher Fan und Zuschauer und klar habe ich natürlich immer noch Kontakt zu der einen oder anderen Spielerin, da kriegt man dann halt auch schon mal was mit und ja, ich betrachte das von außen und erfreue mich daran, aber ärgere mich natürlich dann auch, wenn sie dann bei einer EM oder WM halt auch ausscheiden. Ich war auch selber bei beiden Turnieren, habe ich zumindest ein Spiel mal gesehen in der deutschen Mannschaft und ja, ich bin jetzt so ein bisschen natürlich auch Fan der Nationalmannschaft, aber natürlich auch sehr viel verbunden, einfach auch mit den Personen, mit denen ich halt auch einfach noch zu tun habe.
Markus, du hast ja gesagt, du kennst sie ja von der Arbeit. Wie ist denn Anike im Büroalltag?
Ach ja, das...
jetzt bin ich erwischt.
Auf die Frage war er nicht vorbereitet. Ja,
steht also, nicht im Skript, ne?
Also ich muss ja zugeben, dass ich zu meiner Schande, als ich beim FFVW angefangen habe und dann irgendwann, wer zu mir sagt, übrigens, Anike Kran arbeitet bei uns. Und ich mir gedacht habe, ja, okay. Und dann irgendwann immer mehr gemerkt habe, ja okay, Anike scheint bekannt zu sein und sie dann irgendwann gegoogelt habe und dann wirklich vor Scham vom Rechner versunken bin, als ich dann den Wikipedia-Eintrag über Anike las. Und ja, aber man kann sagen, Anike, dass aufgrund unserer Gespräche im Büro und ja, dass ich dadurch viel mehr mit dem Frauenfußball in Kontakt gekommen bin, du eigentlich einer der Gründe bist, warum es überhaupt diesen Podcast gibt, weil vorher hatte ich mit Frauenfußball tatsächlich nicht so viel zu tun.
Das freut mich, wenn ich einer der Gründe dafür bin, dass es auch in so einem Format halt weiter nach vorne geht. Also das freut mich natürlich. Aber ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen
soll. Du bist ganz rot.
Ansonsten würde ich sagen, Anike ist immer gut für eine Kaffeepause. Also wenn man gerade mal keine Lust hat, Anike kommt immer gerne vorbei und redet mit einem. Das ist,
ich koche aber auch den Kaffee, muss er ehrlicherweise dazu sagen.
Das stimmt
sagen.
Natürlich auch. Es ist immer schon der Kaffee fertig, wenn man ins Büro kommt, weil Anike meistens die Erste ist und dann steht schon frisch gebrühter Kaffee in der Küche.
Als Hinweis dazu, ich trinke selber keinen.
Absolut, da kommt so, der Teamplayer wieder durch.
Wenn wir schon so über Arbeitsalltag oder über Arbeit gesprochen haben, du warst ja auch hier im Museum. Deswegen ganz kurz, wir wollen natürlich auch nochmal das Museum so ein bisschen mal hier in den Podcast mit reinholen, eben weil wir froh sind, dass wir ihn hier machen dürfen. Das macht Museum, macht ja auch wirklich Spaß. Ich bin ja die ganze Zeit immer nur am rechts und links gucken. Beschreib doch nochmal, wie kam es dazu, dass du hier gearbeitet hast? Wie war die Arbeit hier für dich? Was sind vielleicht auch deine persönlichen Highlights, vielleicht auch abseits dessen, wo wir hier gerade sitzen?
Also es kam eigentlich ein bisschen durch den Zufall, weil ich wurde angeschrieben, ob ich ob sie ein Exponat von mir haben können. Und ich so, aha, ich so, was macht ihr da überhaupt? Habe ich dann erstmal nachgefragt, so ungefähr. Warum, wieso, weshalb? Weil, ich meine, kann ja jeder kommen, in Anführungsstrichen. Und daraus ist dann entstanden, dass ich dann tatsächlich mit Eröffnung hier angefangen habe. Das war genau das Jahr, als ich gerade aus Paris ja zurückkam und mir auch klar war, ich möchte neben dem Fußball was machen, weil nur Fußball ist nicht so meins. Und ist auch perspektivisch vielleicht auch nicht so sinnvoll. Und dann habe ich hier angefangen zu arbeiten, habe hier im Gästeservice gearbeitet. Ich habe hier im Eventbereich gearbeitet, Teilzeit. Und habe hier teilweise auch Führungen gemacht. Da war natürlich das Thema Frauenfußball auch immer präsent. Also hier, wo wir jetzt gerade uns befinden, quasi in der Ausstellung im Bereich Frauenfußball, das war natürlich auch für mich dann immer schön, weil darüber wussten die Leute auch noch nicht so viel. Also man konnte da tatsächlich auch noch Leuten was vermitteln. Über die WM 54 oder spätere Weltmeisterschaft 90, da erzählen die ihre eigenen Geschichten. Da muss man denen nicht so viele erzählen. Aber über Frauenfußball konnte man denen auch schon noch einiges erzählen. Und natürlich waren sie auch immer interessiert irgendwie so an so ein bisschen dem Insight, sag ich mal, weil sie das natürlich auch nicht zwangsläufig kannten. Und das war tatsächlich total interessant, weil das Museum hatte ja auch gerade neu aufgemacht, muss man ja ehrlicherweise sagen. Ich meine, klar, dann mit der WM 2014, der Männer-WM, die sehr erfolgreich war, das war natürlich auch fürs Museum irgendwie ein Highlight, aber die mussten dann halt auch relativ viel umstrukturieren am Anfang noch, ne? Also das ist ja ein sehr modernes Museum, muss man sagen. Also es ist jetzt nicht so, wie man sich das so klassisch vorstellt, und sondern sehr modern mit Multimedia Angeboten, aber auch interaktiv, wo du selber irgendwie mal was ausprobieren kannst, wo du mal ein Video angucken kannst, wo du selber unten vielleicht mal auf die Torwand schießen kannst, wo du, ich weiß nicht, ob es das überhaupt noch gibt, ehrlich gesagt, aber wo du selber mal ein Spiel kommentieren kannst.
Das gibt's noch.
Also sehr interaktiv.
Leider übrigens die falschen Tore, das würde ich auch nochmal erwähnen. Ich glaube, da kann man nämlich ein Tor von Arjen Robben gegen den BVB im Pokalfinale. Vielleicht können wir darüber nochmal nachdenken. Falls ihr uns hier zuhört, wir sind jetzt relativ alleine hier.
Aber. Ja, also ich freue mich, also von daher, ich freue mich aber auch, dass es mittlerweile seit kurzer Zeit hier tatsächlich, ich glaube, ich sehe das immer nur hier so in der Vitrine, irgendwie so, weil da laufen immer noch irgendwie Bilder, aber es gibt mittlerweile halt auch auf diesen großen Leinwänden, werden immer mal Tore eingespielt, auch ein Frauenfußballmoment, seit kurzer Zeit wird er aktiv gezeigt, und da freue ich mich natürlich auch besonders drüber, muss man sagen. Weil das ist das erste Tor von Birgit Prinz im WM-Finale. Und das ist für mich natürlich auch persönlich natürlich irgendwie auch so Bezug. Und man muss aber auch sagen, als ich von den Olympischen Spielen wiederkam, 2016, war auch das Video über die Männer-WM 2014 ganz besonders, weil wir in dem gleichen Stadion halt auch unser Finale gespielt haben. Das heißt, ich hatte dieses Video ja schon, weiß nicht, 150.000 Mal gesehen. Aber in dem Moment, wo ich es das erste Mal gesehen habe, wo ich selber quasi in diesem Stadion vorher irgendwie gespielt habe, war es halt irgendwie doch nochmal besonders, ne? Und das ist natürlich auch viel persönliche Verbindung, die man irgendwie damit bringt. Aber das geht auch allen Besuchern so, muss man sagen. Also jeder, der ins Museum geht, und der verbindet seine eigene Geschichte. Also ich hatte Gäste, die haben 54 miterlebt. Und das ist schon toll, wenn die dann so erzählen, ich weiß noch genau, wie ich als kleiner Junge oder kleines Mädchen da irgendwo am Radio saß und das verfolgt habe. Ne? Also es lebt halt wirklich viel von seiner eigenen Geschichte halt irgendwie auch.
Ja, und das ist jetzt auch nicht das Schlechteste, mit der Fußball-Weltmeisterin, die hier den ein oder anderen Gegenstand gesponsert hat, dann hier zusammen durchzulaufen. Das ist ja schon...
gesponsert nicht, es ist eine Leihgabe, muss ich dazu sagen. Ja, also es tut mir leid, aber diese Olympiamedaille, also meine Bronzemedaille, die ist eine Leihgabe. Also sie gehört mir nach wie vor, ja. Und sie wird auch irgendwann wahrscheinlich dann auch wieder in meinen direkten Besitz übergehen. Im Moment ist es eine Leihgabe, also es ist nicht gesponsert.
Aber auf jeden Fall, ich kann es auf jeden Fall unterstützen, was Andi gesagt hat. Es ist wirklich ein sehr, sehr modernes Museum. Ich kann mich noch erinnern, ich bin ja schon mehrfach auch hier gewesen, als ich das erste Mal hier war und von draußen geschaut habe, ich sagte, groß ist es ja nicht, war mein erster Gedanke. Und ich bin jetzt schon wirklich ein paar Mal hier gewesen und habe immer noch nicht das Gefühl, dass ich wirklich alles hier wirklich schon aufgesaugt habe. Also
ich habe hier lange gearbeitet. Ich kann dir nicht jedes Exponat sagen. Also das ist einfach, es ist einfach so unfassbar groß und irgendwie auch so viel Input quasi, den man daraus ziehen kann. Also auch in der Führung, du kannst da nur einen Abschnitt geben. Also
genau. Auf jeden Fall, das ist wirklich fantastisch. Wir werden wirklich auch sagen, alle Sinne werden hier angesprochen und deswegen kann man es wirklich nur empfehlen, hier mal vorbeizukommen. Klar, ist jetzt gerade nicht ganz so einfach, auch gerade in der Corona-Zeit, aber auch in dieser Woche, wo sich auch das Fußballmuseum so ein bisschen dem Frauenfußball ein bisschen mehr verschreibt, haben die Führungen so ein bisschen größeren Touch noch mit dem Thema Frauenfußball. Also nutzt die Gelegenheit, kommt hier gerne mal vorbei. Aber auch so ist ja vielleicht nicht jeder in der Umgebung von Dortmund. Ein Besuch hier in Dortmund, es ist nicht immer nur der BVB, auch das hier lohnt wahrlich. Das können wir unterschreiben. Vor allem auch jetzt, und da kommen wir nochmal zu Annike, es gibt ja auch eine Hall of Fame mittlerweile hier der Frauen. Die Gründungself, die ist schon eingeführt worden. 2021 dann werden die nächsten Frauen eingeführt in diese Hall of Fame.
Ja, da würden wir doch jetzt einfach mal Annike Kran in den Topf werfen.
So, wir können dann.
Ich glaube, weil irgendwie auch viele gefragt haben, als das aufkam, irgendwie, dann war das auch in der Presse und dann, Annike, kommst du da auch irgendwann rein? Ich so, ja, erstmal, da kommen jetzt nicht alle Nationalspielerinnen rein, das muss man jetzt auch mal festhalten. Also von daher bin ich da auch erstmal noch weit weg. Und es gibt, glaube ich, aber auch Kriterien, du musst irgendwie mindestens so und so lange, 5 Jahre, ich habe hier eine Soufflöse, aufgehört haben, deine Karriere beendet haben. Deswegen ist zum Beispiel Nadine Angerer auch noch nicht drin. Natürlich wäre es mir eine Ehre, wenn ich da reinkommen würde, aber wenn das jetzt nicht so wäre, dann würde ich damit auch zurechtkommen, genauso wie mit den 8 Vizemeistertiteln. Also.
Ja, sehr schön. Also wir kommen leider auf die Zielgerade, würde ich sagen. Wir haben gleich ein Thema, über das wir noch ein bisschen mit dir sprechen wollen. Vorher aber schon mal der Ausblick jetzt auf unsere nächste Folge. Ihr wisst es, wir machen das immer in Form eines Rätsels. Heute, das kündige ich an, ist es wirklich eine harte Nuss. Es ist nicht so einfach, aber wir wollen es ja nie einfach machen. Ist auch ganz, ganz eng verbunden mit unserem heutigen Gast. Der kann vielleicht auch mal mitraten, aber es natürlich nicht verraten, wenn sie denn auch drauf kommt. Also hier unsere 3 Hinweise zu unserem nächsten Gast. Meinen ersten internationalen Titel habe ich mit Annike zusammen gewonnen. Bei meinem Bundesliga-Debüt habe ich gegen Annike gespielt. Und wie Annike habe ich meine Karriere in der Nationalmannschaft mit über 100 Länderspielen beendet. Das grenzt es zumindest ein wenig ein, aber es ist trotzdem nicht so einfach. Du überlegst auch noch, ich glaube, das ist nicht so einfach herauszubekommen.
Ich habe mich übrigens schon mal gefragt, ob du unsere Gäste nach den Vorgästen aussuchst, weil wie das immer passt, das ist wirklich, muss ich sagen, stark, Danny. Das ist, als wenn du es geplant hättest.
Oder?
Sehr gut. Weil hast du eine Idee, Annike?
Also, ich darf ja nichts sagen.
Nee, nicht laut, aber hast du eine Idee?
Eine Idee habe ich.
Okay, dann wollen wir nachher mal hören. Und wir haben natürlich noch zum Schluss auch immer eine Kategorie. Wir haben noch 3 Sätze für dich, die du vervollständigen darfst. Und über den letzten Satz haben wir dann nochmal ein kleines Abschlussthema, aber erstmal 2 andere Sätze noch. Wenn ich heute noch Profi wäre, dann?
Würde ich darauf hinarbeiten, Deutscher Meister zu werden.
Für die nächsten 50 Jahre Frauenfußball wünsche ich mir
weiterhin eine gute Entwicklung, dass die Frauenbundesliga noch mehr in den Fokus rutscht und dass sich auch viele Männervereine auch im Frauenfußball engagieren und dass die Anerkennung halt und die Wertschätzung und der Respekt halt auch einfach noch mehr wächst.
Letzter Satz, um abschließend noch mal ein kleines Thema aufzumachen. Wenn die Frauen-WM 2027 in Deutschland, Niederlanden und in Belgien stattfindet, dann?
hoffe ich erstmal natürlich, dass Deutschland erfolgreich abschneidet, aber ja, das ist so das erste Ziel und dann werde ich das auf jeden Fall verfolgen. Mal gucken, in welcher Funktion.
Aber die Bewerbung jetzt um die WM erstmal ist natürlich ein relativ aktuelles Thema, was jetzt in den letzten Tagen aufgekommen ist. Wie hast du es wahrgenommen? Wie schätzt du es als Signalwirkung? Wie siehst du die Chancen? Wie ist deine Einschätzung zu dieser Bewerbung? Auch in Kombination mit den Niederlanden, mit Belgien.
Also erstmal habe ich mich total gefreut und als ich dann dieses Bild gesehen habe, habe ich mich auch gefreut, weil klar, Sylvia Knight kenne ich natürlich sehr gut, aber mit Femke Maas aus Belgien habe ich zwei Jahre zusammengespielt in Duisburg und auch schöne Erfolge gefeiert und deswegen habe ich mich schon gefreut, Femke mal wiederzusehen, also allein schon auf dem Bild und ich habe ihr dann auch direkt geschrieben. Ich habe ihr dann dieses Bild direkt geschickt, ach Femke, schön dich mal wieder zu sehen und dann haben wir auch so ein bisschen hin und her geschrieben und ja, Sarina Wiegmann, kenne ich, weiß ich auch, wer das ist, ohne dass ich sie jetzt persönlich kenne. Und aber generell ist es natürlich eine schöne Sache. Ich meine, Niederlande und auch Belgien, da ist Frauenfußball auch auf dem Vormarsch. Und ich meine, sie haben gezeigt, die Niederlande bei der EM 2017, was auch in diesem kleinen Land, sag ich mal, in Richtung Frauenfußball möglich ist. Sie haben es top organisiert, aber auch natürlich mit diesem Titel der Europameisterschaft und was dann halt auch einfach so in der Öffentlichkeit einfach passiert ist, das ist grandios zu sehen und das ist schön und dass sie uns jetzt quasi noch als Co-Ausrichter mit dabei haben, wo Deutschland ja auch schon die Erfahrung hat, eine Frauen-WM auch auszutragen, aber ja auch eine Männer-WM auszutragen, eine Männer-EM auszutragen. Kann das sicher von Vorteil sein und Belgien da mitzunehmen. Ich meine, so weit sind die Länder halt auch nicht auseinander. Ich finde es eine schöne Sache und ich glaube, die Chancen sind auch sehr gut. Und wie sich das jetzt weiterentwickelt, es steht ja, glaube ich, noch nicht fest, wann die Vergabe ist. Ja, ich sehe dem erstmal positiv entgegen, weil ein Turnier im eigenen Land bewirkt halt immer in der Öffentlichkeit was. Und das ist, glaube ich, auch für den Frauenfußball auch ein wichtiger Faktor. Und ich glaube auch einfach, dass man dahingehend halt auch noch mehr die Bundesliga fördert und vielleicht auch einfach schafft, die Bundesliga halt auch noch mehr in die Öffentlichkeit zu kriegen. Ich meine, mittlerweile haben wir zumindest mal auch ein Live-Spiel am Wochenende im Free-TV. Und ja, das würde ich mir einfach wünschen und das kann natürlich gerade durch so eine Bewerbung natürlich auch angeschoben werden.
Ich denke, das ist ein schönes Schlusswort. Wir würden uns alle freuen, wenn es klappt. Bis dahin haben wir natürlich noch ein paar Jahre Frauenfußball vor uns, auf die wir uns auch freuen. Ich muss sagen, es war wirklich eine schöne Sendung. Anike, vielen, vielen Dank, dass du hier warst. Vielen Dank ans Museum auch nochmal, dass wir hier sitzen durften. Das hat wirklich Spaß gemacht, hier zwischen den ganzen Pokalen und zwischen den ganzen tollen Gegenständen diese Sendung machen zu dürfen.
Wir haben selbst noch so viel vorbereitet. Also ich habe auch noch selber Exponate mitgebracht, über die wir gar nicht sprechen konnten.
Anike, Panini-Heft.
So, ja. Du musst auf jeden Fall natürlich noch meine Panini-Alben, dein Foto natürlich noch signieren. Auch das ist natürlich auch eine Entwicklung, dass es jetzt Panini-Bilder auch vom Frauenfußball gibt. Bin ich ein Opfer.
Mein erstes Panini-Album, was ich voll habe, von der WM 2011, war mein erstes. Also ich hatte früher schon Panini-Alben, aber das ist das erste, was dann voll war.
So. Ganz am Ende sind wir noch nicht. Wir haben jetzt schon Danke gesagt. Wir werden aber einen Rausschmeißer haben wir noch. Und so wie ich Markus eben noch geschockt habe mit der Frage über dich, wollen wir dich jetzt auch noch schocken, Anike. Denn wir wissen von dir, dass du durchaus auch schon musikalisch unterwegs gewesen bist. Und auch vor knapp einem Jahrzehnt schon mal einen Song aufgenommen hast, Sportrock featuring Poppy und Anike. Du erinnerst dich bestimmt noch.
Ich bin aber raus bei Singen, ne?
Dann singen wir, Markus.
Dann singen wir jetzt für dich.
Guck mal hier, du darfst auch den Text haben.
Falls ihr es nicht kennt.
Also ja. Du spielst Gitarre.
Ukulele. Pass auf, wir müssen es dazu sagen. Und deswegen, wir bereiten uns immer zwei Wochen auf so eine Podcast-Folge vor. Ja? Diesmal war es so, dass wir uns inhaltlich einen Tag vorbereitet haben und 13 Tage nur noch jetzt auf diesen Song. Ja, wir haben zusammen gejammt. Ich habe Gitarre gelernt, nur dafür, dass wir jetzt noch mal kurz auf Ukulele den Song spielen können. Markus, wir machen es auf jeden Fall Anike
zu hören.
Wie gesagt, es war ein Song, Fußball, Sommer hieß er. Genieß jetzt einfach. Anike füllt noch weiter.
Schön.
Genau, du kannst genießen. Ja. Sie füllt das Buch aus und zum Abschluss, Markus, wir jetzt.
Fußball, Sommer, ist da. Wir sind ein Team, das ist doch klar. Spielen, zaubern, dann gewinnen. so werden wir Weltmeisterinnen. Fußball-Sommer, er ist da. Wir sind ein Team, das ist doch klar. Spielen, zaubern, dann gewinnen. So werden wir Weltmeisterinnen.
Also ihr seid auf jeden Fall talentiert. Wo kann ich euch anmelden?